Herzlich willkommen zum Sonntag 1 nach Ostern. Also, wenn man es genau nimmt, wir leben noch jetzt in der Osterzeit. Wir befinden uns noch in der Osterzeit, aber es ist zumindest der erste Sonntag nach dem Ostersonntag, also dem eigentlichen Haupttag der Osterzeit. Ich glaube, hier dauern die Ferien noch eine Woche, aber bei uns in Basel sind sie jetzt dann vorbei. Die Festtage liegen hinter uns. Die Familie kam zusammen, es wurde gegessen, geschenkt und gefeiert. Und jetzt? Jetzt ist alles vorbei. Wie lebt man in dieser postösterlichen Zeit, in der Zeit nach dem großen Fest, dem Höhenflug, dem Feuerwerk? Glaubt man der Statistik? So schnellen die Anfragen an Psychologen nach der Weihnachts- und Osterzeit in die Höhe. Viele Menschen scheinen in ein Loch, vielleicht sogar in Depressionen zu fallen. Es scheint, als ob die postösterliche Zeit für die meisten Katerzeit ist, also die ernüchternde Zeit nach dem großen Rausch. Ich erinnere mich, ich bin als Kind und Jugendlicher genau zu dieser Zeit, zur Osterzeit, immer in Lager gefahren, ins Osterlager mit anderen Jugendlichen. Da hatten wir eine Woche super Gemeinschaft, haben zusammen gesungen, Bibelarbeiten gemacht, Spiele gespielt, Geländespiele gespielt. Und dann kam der Moment, der Freitag oder der Ostermontag, wo es dann nach Hause ging. Und dann sind wir noch zusammen im Zug gesessen. Mit einigen, nicht mit allen. Aber dann kam irgendwann der Moment, wo man an dem Bahnhof ankam und dann war es wirklich so weit, dass man der Letzte war. Man war wieder alleine. Die anderen sind ihre eigenen Wege gegangen. Man war alleine wieder in seinem Alltag zu Hause. Aber ich denke, wir kennen dieses Gefühl auch aus anderen Lebensphasen oder anderen Lebensbereichen. Zum Beispiel, also ich habe es selber noch nicht erlebt, aber ich stelle es mir so vor, die Hochzeit und die Flitterwochen. Nach den aufregenden ersten Zeiten, nach dem aufregenden ersten gemeinsamen Urlaub, kommt man auf einmal im Alltag an. Nicht alles ist so, wie es früher mal war, aber doch vieles. Nicht alle Probleme, Ängste und Sorgen haben sich während des Höhenfluges in Luft aufgelöst und auf einmal ist es ruhig. Man ist auf sich selbst zurückgeworfen und vor die Frage gestellt, wie man den Alltag meistert. Ich finde, im Englischen, dort wird diese Stimmung ganz gut ausgedrückt mit dem Wort Blues. Man sagt das so gerne. Ich sehe dann immer aus so amerikanischen Spielfilmen so den Hauptdarsteller an der Theke sitzen. Er wurde vielleicht verlassen von seiner Frau oder hat seinen Job verloren und dann trinkt er einen nach dem anderen Bier. Im Hintergrund läuft melancholische Bluesmusik und er vegetiert so vor sich dahin. Auch die Nachfolger Jesu erlebten einen Höhenflug, ein großes Fest. Sie waren mehrere Monate mit Jesus unterwegs. In dieser Zeit sahen sie Zeichen und Wunder, wurden mit seiner Wahrheit und revolutionären Lehre konfrontiert. Innerhalb kurzer Zeit drehte sich ihr Leben um 180 Grad. Was sie noch vor einigen Monaten, als sie als Fischer oder als Zöllner gelebt haben, ihren Alltag gelebt haben, für unmöglich hielten, das war nun möglich, das glaubten sie nun. Sie glaubten an Jesus als Retter, als Erlöser und als Messias. Sie wollten ihr Leben ändern und wollten ihm überall hin folgen, egal was es kostet. Doch das Fest endete in einer Katastrophe. Und vielleicht ging das ja sogar so den einen oder anderen genauso letztes Wochenende. Ich erinnere mich an einige Osterfeste oder auch Weihnachtsfeste, die ich selber mit viel Motivation gestartet bin, aber ziemlich bald gab es Krisen in der Familie, es ging irgendwas schief und es war einfach nur noch eine Katastrophe. Und genau so oder noch viel schlimmer bei den Jüngern damals. Das beeindruckende Feuerwerk, das berauschende Fest fand sein jähes Ende. Am Kreuz von Golgatha. Was tun? Was tun am Tag der Stille, der Ernüchterung? Am Tag, an dem man auf einmal auf sich selbst zurückgeworfen ist. Was tut man, wenn man diesen Osterblues verspürt? Am besten macht man sich auf. Man geht woanders hin, bleibt nicht einfach stehen im Alten, das einen nur an die vergangene Zeit erinnert. Am besten man bewegt die Füße, so wie ihr nächstes Wochenende auch, versucht den Kopf frei zu bekommen, also zumindest die Männer bewegen sich, die ihre Füße nächste Woche, versucht den Kopf frei zu bekommen. Mir geht das selbst oft so, wenn ich wandere. Einfach weggehen, bewegen, in der Natur sein und diese ganzen Gedanken hinter mir lassen. Und noch besser ist, man versucht das zu zweit. Mit einem Leitgenossen, der auch dabei war, der das Gleiche erlebt hat und der die Erfahrungen und auch die Sorgen teilen kann. Und so handeln die beiden Jünger aus unserer Geschichte. Lukas 24, ab Vers 13. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 2 Stunden entfernt. Dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschichten. Sie gehen also nach Emmaus. Vielleicht wohnten sie dort, vielleicht gingen sie also nach Hause. Sie waren aber auf jeden Fall umringt von vielen anderen Leuten, von vielen anderen Reisenden, von vielen anderen Pilgern. Denn in Jerusalem war soeben das Passafest zu Ende gegangen. Und tausende Pilger hatten mehrere Tage dort zusammen gefeiert, das Passafest gefeiert und verließen jetzt die Stadt, um nach Hause zu gehen. Und unsere beiden Jünger, die schließen sich dieser Bewegung an. Sie wollen raus aus der Stadt. Sie schließen sich einfach der Masse an, ohne groß zu überlegen und eigene Wege gehen zu müssen. Lieber den Gedanken und Erlebnissen der letzten Tage nachhängen. Aber war Emmaus das richtige Ziel? War es Gottes Wille und Auftrag an die Jünger, Jerusalem zu verlassen und nach Emmaus zu gehen? Vielleicht sogar nach Hause zu gehen? War das Gottes Auftrag? Wenn wir ein paar Zeilen weiterlesen, dann treffen wir auf den Vers 59 und auf den Auftrag von Jesus an die Jünger, bleibt in Jerusalem, bleibt in der Stadt. Wir erkennen daran also, Jerusalem war immer noch the place to be, also der Ort ihrer Berufung, dort, wo sie eigentlich sein sollten. Hier wollte Jesus die Geschichte fortsetzen. In Jerusalem zu bleiben, war richtig und gut, auch wenn es schwer fiel. Nach Emmaus zu gehen, bedeutete zu fliehen. Eine Flucht vor der Erinnerung, den schmerzhaften Erlebnissen der letzten Tage. Eine Flucht aber auch vor möglichen Verspottungen und Verfolgungen. Aber wieso flohen sie eigentlich? Wieso flohen sie überhaupt? Sie hatten die Kreuzigung erlebt, okay. Aber war ihnen nicht noch am Morgen berichtet worden, dass das Grab leer ist? Die Fabienne Siegrist hat das ja letzten Sonntag so eindrücklich erzählt, wie die Frauen das Grab, das leere Grab aufgefunden haben und es dann den Jüngern erzählt haben. nicht nur, wie sie das leere Grab gefunden haben, sondern auch, wie ihnen die Engel erschienen sind. Die Jünger hatten also ihren Ostersonntag gehabt. Sie hatten von der frohen Botschaft gehört. Doch diese Nachricht hielt sie nicht in der Stadt, denn sie konnten ihr nicht glauben. Es waren schließlich die Frauen, die das leere Grab entdeckten und denen die Engel begegnet waren. Wir haben es schon gehört, Frauen galten nicht als ernstzunehmende Zeugen und offensichtlich dann auch nicht für diese Jünger damals. Die haben gesagt, die schwätzen. Die haben irgendwie eine Einbildung gehabt, vielleicht aus dem Wunsch heraus, Jesus zu begegnen, aber das können wir nicht glauben. Und dann hat sich noch Petrus aufgemacht. Und auch Petrus fand das leere Grab. Aber kein Jesus. Es war kein Jesus da. Also, das Grab war leer. Frauen wollen Engel gesehen haben. Nicht genug, um neue Hoffnung zu haben, um in Jerusalem zu bleiben. Das Erlebnis der Kreuzigung lastete noch zu schwer. Die Bilder waren zu eindrücklich und zu erdrückend. Was hat der Ostersonntag in dir, was hat er in uns bewegt? Was hat der Bericht von der Auferstehung mit dir gemacht? Glaubst du, sodass du dich nicht der Masse anschließt, sondern in Jerusalem bleibst? Glaubst du, sodass du nicht dem gewohnten Trott folgst, sondern den radikalen Aufforderungen Jesu nachfolgst? Oder fühlst du dich wie in Katerstimmung, wie im Osterblues? Die Osterzeit war schön, die Botschaft vielleicht gewaltig, revolutionär. Aber jetzt daran glauben und das ganze Leben danach ausrichten. Jetzt schauen wir, was passiert. Schauen wir also, wie Jesus auf diese postösterliche Depression reagiert. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihm: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen würde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen. Sie sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden es so, wie es die Frauen sagten. Aber ihn sahen sie nicht. Aus der Masse der Reisenden tritt also plötzlich Jesus zu den beiden. Aber sie erkennen ihn nicht. Womöglich war ihr Blick durch die untergehende Sonne, der sie entgegengingen, getrübt. Das kann man sich vorstellen. Es wurde Abend, die Sonne war so über dem Horizont und sie konnten eigentlich einfach nicht so gut sehen. Vielleicht hatte Jesus aber auch sein Aussehen verändert. Vielleicht wollte Gott aber auch einfach nicht, dass sie Jesus erkennen. Aber bestimmt war ihre Blindheit nicht nur äußerlich bedingt. Auch innerlich wurden die beiden gehalten. Dass sie ihn nicht erkannten, macht eigentlich deutlich, dass sie gar nicht damit rechneten, ihm zu begegnen. Wir haben es gehört. Sie hatten es selber gehört. Sie hatten das Zeugnis, dass er auferstanden sein soll. Und jetzt hätten sie ja eigentlich damit rechnen können, jeden Moment vor diesem Jesus zu stehen. Ob sie jetzt in Jerusalem waren oder woanders, Jesus war auferstanden. Hätten sie wirklich daran geglaubt und damit gerechnet? Sie hätten eigentlich offene Augen auch für Jesus haben müssen. Aber es erschien ihnen offensichtlich unmöglich. Nichts in ihnen ging von der Möglichkeit aus, Jesus von Angesicht zu begegnen. Und wie reagiert jetzt Jesus darauf? Das Bemerkenswerte ist jetzt hier eigentlich das Offensichtlichste. Er geht mit ihnen mit. Er bewegt sich so aus der Masse von Leuten, direkt neben sie, geht auch nicht in ihre Mitte, läuft einfach so neben ihnen mit. Ich habe mir das mal vorgestellt, es hätte ja auch durchaus anders sein können. Jesus hätte ja auch auf einmal erscheinen können, vielleicht so ein rot-weiß gestreiftes Absperrband auf dem Weg ziehen können, vielleicht noch ein Schild, Sackgasse und laut rufen können, was lauft ihr nach Emmaus? Geht zurück nach Jerusalem. Was wollt ihr denn in Emmaus? Vielleicht hätte er noch 10 Engel dazu erscheinen lassen können und damit es wirklich jeder gewusst hätte. Aber nein, Jesus bleibt ganz leise, ganz ruhig und gesellt sich einfach zu den Jüngern. Gott führt uns auf unseren falschen Wegen nicht immer direkt in die Sackgasse. Er korrigiert nicht mit Gewalt unsere Route, schreitet auch nicht laut und offensichtlich ein. Nein, er geht mit, er schließt sich uns an und er hört den Jüngern zu. Er bestimmt jetzt also auch nicht die Rede. So wie er nicht die Route bestimmt, bestimmt er auch nicht die Rede. Das Gesprächsthema. Er denkt ihre Gedanken mit, hört sich ihre Not an. Ich denke, behutsamer kann man eigentlich nicht mit den Nöten anderer umgehen. Weicher können die Samthandschuhe, denke ich, gar nicht sein, wie Jesus hier mit den Jüngern umgeht. Aber als der rechte Zeitpunkt gekommen ist und als der Widerspruch zu groß wird, da schreitet er ein. Könnte das Missverständnis eigentlich größer sein? Da sagen die beiden zum einen, Jesus ist am Kreuz gestorben. Und direkt danach, wir aber hatten gehofft, er würde Israel erlösen. Mit dem Satz machen sie eigentlich deutlich, dass sie gar nichts verstanden hatten. Sie hatten die zentralste Botschaft von Jesus nicht begriffen. Ich finde, gerade an dieser Stelle wird so gut auch biblische Ironie deutlich. Es gibt ja immer wieder die Stimmen, die sagen, ja, in der Bibel, da gibt es keinen Humor, keine Ironie, aber ich finde, diese Stelle, die hat so viel Ironie. Sagen die Jünger, Jesus ist am Kreuz gestorben und an nächster Stelle, wir hatten gehofft, er würde uns erlösen. Und er sprach zu ihnen, O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was er in der ganzen Schrift von ihnen gesagt war. Wie antwortet Jesus also auf ihr Unwissen, auf ihr Nichtverstehen? Er legt ihnen die Schrift aus und zeigt ihnen von Mose, also vom Anfang an, bis zu den Propheten, dass es überall schon diese kleinen Hinweise auf ihn gab, die kleinen und großen. Ja, sogar Hinweise darauf, dass er sterben muss, aber auch, dass er auch verstehen würde. Und er tat damit im Prinzip das, was er schon früher gemacht hatte. Nicht nur einmal, sondern immer wieder. Sie erkennen ihn aber trotzdem weiter nicht. Aber sie fühlen sich geborgen. fühlen sich gehalten in dieser Zeit der Haltlosigkeit. Ich denke, wir können hieraus erkennen, dass es wirklich Halt gibt, zu erkennen, dass alles seine Ordnung hat. Dass trotz überraschender Wendungen Gott seinen Plan erfüllt. Den größten Halt dürfen wir in der Gewissheit finden, dass Jesus wahrhaftig am Kreuz gestorben und dass er genauso wahrhaftig auferstanden ist und den Tod besiegt hat und dass das alles von A bis Z dem Plan Gottes entspricht. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Jesus überlässt den beiden also jetzt erneut die Initiative. Sie wollen ihn nicht gehen lassen und bitten ihn, zu ihnen ins Haus zu kommen. Vielleicht war es ihr eigenes oder das Haus von einem der beiden. Vielleicht war es aber auch ein Gasthaus in Emmaus. Und sie geben als Grund an, dass es Nacht und dunkel wird. Sie bieten ihm also Schutz an, sind es aber eigentlich doch selber, die seinen Schutz, seine Gegenwart und auch Nähe weiterhin brauchen. Sie werden also initiativ, erhoffen sich aber eigentlich nicht, von dem Leid und dem Problem komplett erlöst zu werden, sondern ich denke, sie haben sich nur gehofft, etwas Beistand zu finden in ihrem Leid. Und wie deutlich wird an dieser Stelle, dass Gott den Leidenden, den Geplagten und den Suchenden mehr gibt, als sie erhoffen, wenn sie sich doch nur in geringer, ganz geringer Hoffnung an ihn wenden. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Im Haus angekommen, dort übernimmt Jesus jetzt also die Regie. Er ergreift die Initiative. Und wir kennen das Muster bereits. Schon vorher ist er erstmal mit ihnen mitgegangen, er hörte ihnen zu und hat dann selber das Wort ergriffen und hat die Schrift ausgelegt. Und so auch jetzt. Der Gast wird zum Gastgeber. Das ist ja auch was, was man schnell mal überliest. Ich meine, sie haben jetzt Jesus eingeladen zu sich nach Hause oder in die Gaststätte. Das wäre doch eigentlich auch logisch, dass sie jetzt ihn bedienen, für ihn das Brot brechen. Aber nein, Jesus ergreift die Initiative. Er wird zum Diener, der die anderen bedient. Und genau in dem Moment erkennen sie ihn. Ich meine, er hatte das auch schon öfter gemacht. Genauso wie er schon öfter die Schrift ausgelegt hat und es auf sich gedeutet hat. Aber es ist diese praktische Handlung, dieses Erleben des Brotbrechens, das ihnen die Erkenntnis bringt, das ihnen die Augen auftut. Man könnte jetzt hier sehr, sehr weit gehen und sehr viel da hineininterpretieren. Man könnte jetzt sagen, ja, die theoretische Erkenntnis, das war zwar gut, das war zwar tröstlich, aber das hat ihnen nicht wirklich weitergeholfen, das hat ihnen nicht wirklich die Augen geöffnet. Erst durch das praktische Erleben, da haben sie Jesus erkannt. Ich denke, man könnte es hier zu weit treiben und die Praxis, das Erleben vor das Begreifen stellen. Ich denke, das gibt der Text hier nicht her, aber es ist doch trotzdem interessant, dass sie ihn am Brotbrechen erkennen. Und ich denke, wenn wir das so erkennen, dann wird uns auch nochmal der Wert des Abendmahls und generell der Sakramente, also sichtbarer Zeichen, vor Augen geführt. Man kann viel über die Gewissheit der Auferstehung sprechen, betonen, dass Jesus lebt und auch heute anwesend ist. Aber Wein zu trinken und Brot zu essen, es wirklich zu schmecken, zu erleben und dabei die Zusage zu erhalten, dass es wahr ist, dass die Schuld vergeben ist allen, die glauben, dass Jesus lebt und wirkt, das ist doch nochmal was ganz anderes. Wir sehen hier also eigentlich an dieser Stelle, wie die Schrift und das Sakrament, das Abendmahl und andere Zeichen zusammenspielen. Beides ist notwendig und hilfreich für ein gesundes Glaubensleben. Man könnte es ein bisschen zugespitzt so formulieren. Nimm die Schrift weg und das Sakrament wird zu etwas Magischem. Nimm das Sakrament weg und die Schrift wird zu einem intellektuellen Überlegen, zu einer intellektuellen Übung fernab des wahren Lebens. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Genau in dem Moment jetzt also, genau in dem entscheidenden Moment, wo sie ihn endlich erkennen, da verschwindet er. In dem Moment, als der Verschleierte zu einem klaren Blick wird, als sich Zweifel in Glauben verwandelt, als die Ahnung zur Gewissheit wird, da verschwindet Jesus. Warum? Ich denke, Jesus hatte in dem Moment genug geschenkt, damit die Jünger selber laufen können. Zurück nach Jerusalem, hin zur Nachfolge. Er hatte ihnen den Weg geebnet und sie können nun im Glauben leben und nicht mehr im Schauen. Als Jesus' sichtbarer Körper vor ihren Augen verschwand, da sahen sie ihn besser als vorher. Zuvor wurden ihre Augen gehalten, weil sie nicht glaubten. Jetzt aber, obwohl er nicht mehr bei ihnen ist, sehen sie ihn besser als vorher, und zwar mit Augen des Glaubens. Man kann also wirklich mit Augen des Glaubens, mit Augen des Vertrauens und der Hoffnung besser sehen und klarer sehen, als wenn man jemanden physisch wirklich vor sich sieht. Und das hat ihnen Jesus genau in dem Moment geschenkt. Und dann ist er verschwunden. Und was tun jetzt die beiden? Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem. Sie rennen also direkt zurück nach Jerusalem. Sie lassen alles stehen und liegen. Vielleicht haben sie sogar das Essen auf dem Tisch einfach liegen lassen. Vielleicht haben sie sogar dem Gastwirt vergessen, Bescheid zu geben, wenn sie in einem Gasthaus waren. Ich kann mir gut vorstellen, wie sie in Windeseile die Entfernung zurückgelegt haben. In Windeseile und vielleicht sogar 2 oder 3-mal schneller, als sie gekommen sind. Und was zeigt uns das? Ich denke, ganz deutlich sehen wir daran, dass Emmaus für sie eigentlich kein wirkliches Ziel gewesen ist. Es gab dort keinen sehr bedeutenden Anlass. Emmaus war nur Fluchtpunkt. Jerusalem war der Ort, an dem sie sein mussten. Dort mussten die sein, die wirklich von der Auferstehung überzeugt waren. Jerusalem war zu der Zeit der Ort der Glaubenden. Und sie fanden die 11 versammelt und die bei ihnen waren, die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschien. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Diese Gewissheit also jetzt, dass wirklich Jesus auferstanden ist, die führt die beiden zu den anderen zurück. Es führt sie aber auch dazu, Zeugnis abzulegen. Und letztendlich wird es dazu führen, dass sie auch die Himmelfahrt Jesu miterleben. Es wird dazu führen, dass sie Pfingsten erleben, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und diese Kette von Erlebnissen wird sie dazu führen, Zeugnis abzulegen für Jesus auf der gesamten Welt. Ich habe mich jetzt gefragt, was wohl gewesen wäre, wenn Jesus den beiden nicht auf der Straße begegnet wäre. Oder wenn sie vielleicht auch, wenn er ihnen begegnet wäre, aber sie gesagt hätten, du Fremder, wir wollen lieber alleine gehen. Halt mal Abstand. Oder als Jesus gesagt hat, er will weitergehen, als sie in Emmaus angekommen sind. Und sie hätten gesagt, danke, dass du mitgekommen bist. Gott segne dich, wir sind angekommen. Was wäre gewesen, wenn Jesus ihnen nicht begegnet wäre und wenn sie ihn nicht erkannt hätten? Ich denke, sie wären angekommen, hätten zu Abend gegessen, hätten wahrscheinlich noch ein bisschen weiter geredet und hätten sich hingelegt. Und die nächsten Tage wären sie in ihrem Alltag zurückgekehrt, hätten weiterhin diskutiert, in Erinnerung geschwelgt. Und sie hätten sich die Worte von Jesus in Erinnerung gerufen und versucht, ihr Leben nach seinen Ratschlägen auszurichten und anzupassen. Sie hätten vielleicht sogar geglaubt, dass er der Messias war, ist. Sie hätten vielleicht sogar geglaubt, dass er sie wirklich erlöst hat, wenn schon nicht als Volk Israel vor den Römern, dann doch zumindest irgendwie innerlich. Aber trotzdem war da diese Ungewissheit geblieben. Wieso musste er sterben? Wieso hing er da am Kreuz, starb und wurde ins Grab gelegt? Ich denke, sie hätten ein Leben lang mit diesem Zweifel gelebt. War es wirklich Gottes Sohn? Waren seine Worte wirklich wahr? War er die Wahrheit? Und sie hätten in einer Spannung gelebt zwischen Hoffnung und Zweifel, zwischen Freude und Ernüchterung, zwischen Jubel und Trauer. Die Bruchlandung nach dem Höhenflug, die Ernüchterung nach dem Rausch, das Erwachen nach dem großen Fest hätte sich ein Leben lang fortgezogen. Und sie wären wahrscheinlich ein Leben lang in so einem gewissen Blues, in einem so einem gewissen Osterblues verweilt. Aber ihnen ist der Auferstandene begegnet. Bist du auf dem Weg nach Emmaus? Vielleicht bist du hochgeflogen, hast wie im Rausch gefeiert, doch bist dann gefallen, hast Ernüchterung erlebt. Vielleicht hast du die Botschaft vom Kreuz und von der Auferstehung schon oft gehört. Vielleicht hat sie dich das ein oder andere Mal sogar richtig mitgerissen. Aber du fällst trotzdem immer wieder in Zweifel, Skepsis und Ungewissheit zurück. Vielleicht ist es aber auch gar nicht das Problem, dass du zweifelst, dass du Fragen an den Glauben hast, nicht glauben kannst. Vielleicht erlebst du auch einfach persönliche Krisen. Vielleicht gehst du durch Arbeitslosigkeit, vielleicht hast du wertvolle Freunde und Verwandte verloren, bist enttäuscht worden und hast nur noch wenig Zuversicht. Dann darfst du wissen, dass Jesus dich auf deinem Weg begleitet. Er hört dir zu, er redet sogar zu dir, aber vielleicht erkennst du ihn nur einfach nicht. Jesus lässt dich eine sehr weite Strecke deine eigenen Wege gehen. Wenn du aber die Initiative ergreifst, wenn du zu ihm sprichst, Herr, bleibe bei mir, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Dann wird er selbst mit Initiative antworten. Und ich denke, wenn wir das erkennen, dann haben wir auch eigentlich den Schlüssel für, oder einen Schlüssel für die Begleitung von anderen Menschen, für die Seelsorge. Ich denke, was ganz Zentrales, was wir hier aus der Geschichte lernen können, ist wirklich erstmal mitzugehen, die Leute zu begleiten. Nicht uns wichtig und laut und impulsiv vor die Leute zu stellen und vielleicht auf alle Fehler und möglichen Lösungen hinzuweisen, sondern erstmal ruhig mitzugehen. Und dann können wir ihnen auch Gewissheit schenken, zu allererster Linie in der Bibel. Du darfst Gewissheit finden in der Bibel. Du darfst es aber auch im Abendmahl. So wirklich du das Brot und den Wein schmeckst, so wahr ist sein Tod und seine Auferstehung, seine Vergebung und sein Sieg über den Tod. Und ich denke, das ist wirklich was ganz Zentrales hier, das nochmal zu betonen, dass es die Schrift und auch die Sakramente sind, die uns als erstes gegeben sind. Natürlich können wir auch persönliche, ganz reale Erlebnisse haben, ganz reale Begegnungen, wie das dann auch immer aussieht, durch Träume, durch Stimmen, was auch immer. Aber als erstes ist uns die Schrift gegeben, sind uns die Sakramente gegeben, in denen uns Jesus, der Auferstandene, begegnet. Und aus denen wir Gewissheit finden sollen, aus denen wir aus unserer Depression, aus unserem Osterblues herauskommen sollen. Und wenn du diese Gewissheit hast, dann darfst du dich auch auf den Rückweg nach Jerusalem begeben. Du darfst dich aufmachen zur Nachfolge. Du darfst mit Mut und Zuversicht Jesus radikale Aufforderungen befolgen, nach seinem Willen forschen und versuchen, danach zu handeln. Ich bin ihn jetzt meistens dann, wenn ich auch auf so Osterlagern oder anderen Camps oder sowas bin, nicht mehr Teilnehmer, sondern mittlerweile Leiter. Und es gibt immer wieder die Situation, dass wir uns fragen, also wir sind uns bewusst, wenn jetzt die Kinder, die Jugendlichen zusammenkommen, dann wird es ganz schwierig, wenn sie wieder auseinandergehen. Sie haben eine gute Zeit, es ist fast wie ein Rausch. Man schläft ganz wenig, aber das ist egal, man ist mit seinen Freunden zusammen. Man hat so viel Programm, man erlebt so viel Neues. Und die größte Herausforderung ist eigentlich nicht, für mich als Leiter, ihnen das noch mehr zu geben, ihnen noch mehr Erlebnis zu geben, sondern sie dann zu begleiten, wenn es auf einmal vorbei ist. Wenn die Woche oder vielleicht auch der Monat der Begegnung des Höhenfluges vorbei ist. Ich war letztens auf dem Praise Camp, vielleicht haben das auch einige von euch mitbekommen. Das war in Basel, so ein riesiges Camp. Ich war mit einigen Jugendlichen und die haben sich auch sowas überlegt. Die haben so einen, jeden so einem Bentley mitgegeben, das schwarze hier, da steht drauf, Wort vom Lebe, the book. Es ging nämlich um die Bibel. Das war so das Thema. Und das, dieses Band war so eine Sache, das konnte jeder Teilnehmer mitnehmen, an seine Hand tun, das Band. Und sich immer wieder erinnern, dass das Wort Kraft gibt und Leben schenkt. Und sich so auch immer wieder vergewissern, dass es wahr ist, was dort steht. Und ich denke, das ist eigentlich eine gute Sache. Nicht nur solche einzelnen Symbole, sondern wenn wir uns bewusst werden, wir brauchen das immer wieder in unserem Alltag. Wir brauchen immer wieder vielleicht sogar Rituale, die uns daran erinnern, dass es wahr ist. Und die uns beständig ermutigen zum Gehen, zur Nachfolge. Und wenn man so will, ist eigentlich die Bibel von vorne bis hinten diese Zusage an uns. Sie ist klare Botschaft, dass es wahr ist. Und ich habe mir zum Schluss 4 Verse rausgesucht, womit ich abschließen will. die diese Botschaft eigentlich nochmal so ganz auf den Punkt bringen. Auch die Botschaft der Emmaus-Geschichte. Und diese vier Verse sind es vielleicht auch wert, in Krisenzeiten sich immer wieder vor Augen zu führen und immer wieder daran zu glauben und es festzuhalten. Steht im Hebräer 1, die ersten vier Verse. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zu Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Amen. Ich würde gerne noch zum Abschluss mit uns beten. Lass uns nochmal dazu aufstehen. Lieber Vater, ich danke dir, dass dein Wort so beeindruckend klar ist und dass du auch in solcher Klarheit, in solcher Sanftmut, aber doch Klarheit den Jüngern damals begegnet bist. Und dass du uns auch heute in dieser nachösterlichen Zeit begegnest durch dein Wort und durch deine klare Zusage, dass du wirklich auferstanden bist, Herr. Ich bete und bitte dich für jeden Einzelnen hier, für die Gemeinde, dass sie in dieser Zuversicht wachsen können, dass wir in dieser Zuversicht wachsen, auch in Krisenzeiten, in Zeiten, in denen es uns nicht so gut geht, in denen wir mit Zweifeln kämpfen, vielleicht auch mit persönlichen Krisen, in denen wir in der Welt uns verlassen fühlen und einsam, Herr. Da bitte ich dich, dass du dein Wort sendest und deine Zuversicht und Ermutigung schenkst. Ich danke dir für deinen Sohn und dass es wirklich wahr ist, dass er am Kreuz gestorben ist und uns erlöst hat, Herr. Danke für diese Zuversicht. Amen.